habe dann einfach herausgefunden, dass mein Leben eher gesagt scheiße ist. Ja? Also ich hatte immer 500 Kilometer Entfernung zur Arbeit und zurück, also 1000 Kilometer, weil ich an der Küste war, habe in Kassel gelebt. Das ist irgendwie ein bestimmter Stressor. Ich hatte eine damalige Freundin, mit der war es dann immer konfliktär, Freitag nach Hause gekommen, gestritten, Samstag, Sonntag hat es das irgendwie wieder gelöst. Mit meinen Eltern hatte ich nicht so ein gutes Verhältnis und ich war eine frische Führungskraft an bei der Marine und hatte nicht so das große Selbstvertrauen, was mich dazu auch noch gestresst hat. Und das bedeutet, diese ganzen Sachen zusammen stressen den Organismus, stressen den Körper und sorgen dafür, dass man auch ständig irgendwelche Entzündungen in seinem Körper hat und krank wird. Und das war so der große Knackpunkt, wo ich gesagt habe, ich muss etwas verändern und habe halt einen Weg daraus entwickelt. Und dabei ist mir halt aufgefallen, dieses Umfeld beruflicher Natur, aber privater Natur, wo ich immer keinen Unterschied mache, ist halt einfach eins. Und wenn das nicht stimmt, dann stimmt auch etwas in mir nicht und dann bin ich auch krank, ne? Oder kann krank werden.
Modern Work Life, der Podcast. Moderne Arbeit leicht gemacht.
Was ist das Allerwichtigste im Leben? Geld, Status oder Erfolg sind es nicht. Es ist unsere Gesundheit. Sowohl körperlich als auch mental. Wenn sie fehlt, merken wir erst, wie kostbar sie war. So ging es auch Randolph Moreno Sommer. Der Gründer von Fair Family weiß aus eigener Hand, welche Auswirkung Stress auf den Körper hat. Nun bringt er nachhaltige Gesundheitsangebote zu anderen Unternehmen. Warum ein ganzheitliches Gesundheitskonzept so wichtig ist, wie Unternehmen durch solche Angebote ihre Arbeitgeberattraktivität steigern und warum wir mehr gesunde Vorbilder in der Arbeitswelt brauchen, hat er mir in dieser Folge verraten.
Hallo lieber Randolph, herzlich willkommen beim Podcast von Modern Work Life. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist.
Danke, liebe Vivi, ich freue mich auch. Ich freue mich, hier zu sein.
Randolph, wie würdest du denn die Unternehmenskultur bei Fair Family beschreiben?
Mega abgefahren, super geil, vor allen Dingen gesund, offen, ehrlich, direkt und respektvoll.
Cool, das sind ja schon mal gute Voraussetzungen. Ist es denn wirklich so?
Tatsächlich, also wenn du hierher kommst und unser Team jetzt mal erlebst, jetzt bist du ja gerade durch unsere Räumlichkeiten auch gegangen, du hast ja nur Teile gesehen oder von außen die Leute, aber das ist wirklich so bei uns. Und dass mal jemand krank ist oder mal kurz ausfällt, das kommt durchaus mal vor, ist dann aber nicht dem Zufall überlassen, sondern dann geht man auch da direkt mal ins Gespräch und spricht mal darüber und wie denn so die Situation ist und was so ist und so. Und dann löst man das auch dementsprechend wieder auf, dass es sich verbessert.
Also ich habe gesehen, alle waren fleißig am Arbeiten und sahen nicht unglücklich aus dabei, was ja schon mal ein guter Punkt ist. Meinst du, das liegt daran, weil du deine Mitarbeitenden sorgfältig ausgewählt hast oder weil du sie sorgfältig trainiert hast?
Ich denke, das liegt an beidem. Natürlich holen wir uns jemanden gerne ins Team, wo wir charakterlich auch die Eignung sehen, dass der Lust hat. Wir sind ein junges, dynamisches Team, wir sind ein gesundes Team. Mein Geschäftspartner Felix und ich, wir beide als Geschäftsführer, wir sind in Bewegung, wir laufen unglaublich viel, wir kümmern uns um unsere Gesundheit, wir haben feste Routinen und das übertragen wir natürlich auch auf die Mitarbeiter. Und der zweite Punkt ist tatsächlich, dass wir uns ganz aktiv Zeit dafür nehmen. Wir trainieren unsere Mitarbeiter, was das Thema Gesundheit angeht, aber auch Konfliktlösung angeht, was ein wichtiger Baustein ist. Und sind dann sehr eng Feedback-Schleifen, haben jede Woche sogenannte Power-Calls, wo wir gemeinsam zusammenkommen und die Stimmen hören und schauen, was sich verändert hat. Genau, also auf jeden Fall eine Mischung aus beidem. Ne?
War das denn schon immer so oder gab es auch mal einen Punkt in deiner Karriere, wo du vielleicht entweder in einem Unternehmen warst oder ein Unternehmen aufgebaut hast, wo du diese ganzen Dinge noch nicht verinnerlicht hattest? Also gab es auch mal ein vor der guten Unternehmenskultur?
Ich glaube ja, viele Menschen, die eine Vision verfolgen, starten diese Sache ja irgendwann, weil sie exakterweise das Gegenteil erlebt haben oder irgendwie etwas passiert. Bei mir war das auch so. Ich bin ehemaliger Marineoffizier und 2010 bin ich morgens aufgewacht, habe unglaublich Bauchschmerzen gehabt, bin ins Krankenhaus eingeliefert worden und dann hat man mir erst eine akute Bauchspeicheldrüsenentzündung diagnostiziert. Das bedeutet kein Fett, kein Zucker, kein Alkohol. Und nachdem das...
Langweilig.
Stellt euch ein Leben ohne Fett, ohne Zucker, ohne Alkohol vor und ihr wisst Bescheid, weil, wie mein Leben so ungefähr ein Jahr ausgesehen hat. Und dann hat der Arzt als nächstes gesagt, das ist eine chronische Sache und es gab medizinischer Seite erstmal keine Lösung dafür. Und dann habe ich mich einfach persönlich weiterentwickelt, habe mich auf dem amerikanischen Markt umgeschaut. Also es ging erstmal so viel in Richtung Persönlichkeitsentwicklung und habe dann einfach herausgefunden, dass mein Leben eher gesagt scheiße ist. Ja? Also ich hatte immer 500 Kilometer Entfernung zur Arbeit und zurück, also 1000 Kilometer, weil ich an der Küste war, habe in Kassel gelebt. Das ist irgendwie ein bestimmter Stressor. Ich hatte eine damalige Freundin, mit der war es dann immer konfliktär, Freitag nach Hause gekommen, gestritten, Samstag, Sonntag hat sich das irgendwie wieder gelöst. Mit meinen Eltern hatte ich nicht so ein gutes Verhältnis und ich war eine frische Führungskraft an bei der Marine und hatte nicht so das große Selbstvertrauen, was mich dazu auch noch gestresst hat. Und das bedeutet, diese ganzen Sachen zusammen stressen den Organismus, stressen den Körper und sorgen dafür, dass man auch ständig irgendwelche Entzündungen in seinem Körper hat und krank wird. Und das war so der große Knackpunkt, wo ich gesagt habe, ich muss etwas verändern und habe halt einen Weg daraus entwickelt. Und dabei ist mir halt aufgefallen, dieses Umfeld beruflicher Natur, aber privater Natur, wo ich immer keinen Unterschied mache, ist halt einfach eins. Und wenn das nicht stimmt, dann stimmt auch etwas in mir nicht. Und dann bin ich auch krank, ne? Oder kann krank werden.
Ich glaube, was du gerade beschreibst oder die Situation, die du beschreibst, so geht es ganz, ganz vielen Mitarbeitenden, aber natürlich auch Führungskräften. Also gerade so diese Auswirkungen des ja eigentlich Stresses oder der mentalen Sachen eben auf die körperliche Gesundheit. Also oftmals gibt es ja auch Symptome, körperliche Symptome, die man dann gar nicht erstmal nachvollziehen kann oder gar nicht der Ursache Stress zuschreiben kann. Und ich glaube, das ist ganz, ganz gefährlich. Also gerade wie du sagst, dann auf einmal wird dir irgendwie eine chronische Krankheit diagnostiziert, dabei liegt es eigentlich an den Lebensumständen und du denkst, oh mein Gott, die wird jetzt nie wieder geheilt. Aber genau. Dabei ist es dann so einfach, in Anführungsstrichen ist es ja nicht, aber es gibt ja Wege und Möglichkeiten, das zu lösen. Aber dazu muss man natürlich auch an sich arbeiten und an seinem Umfeld und vielleicht auch mal, wie du es vorhin angesprochen hast, vielleicht auch mal Konflikte eingehen oder eben auch mal ja, gewisse Dinge in seinem Leben ändern, Personen verlieren vielleicht, aber alles dann ja so stellen die Weichen, dass es sich eben zum Besseren wendet.
Ja, exakt. Und nachdem ich auch das getan habe, es gibt also so eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, misst man an einem Entzündungswert. Und nachdem ich angefangen habe, diese Lebensumstände zu ändern und hier nach Hamburg gekommen bin, näher am Job dran bin, ein paar persönliche Themen abgearbeitet habe und Stressoren aller möglichen Natur, konnte man sehen, wie dieser Entzündungswert runterging, weil ich jede Woche zum Arzt gegangen bin und immer wissen wollte, wie sieht's aus eigentlich. Es ist der Entzündungswert runtergegangen und heute bin ich wieder vollständig gesund. Ich war mittlerweile seit 8 Jahren nicht mehr bei irgendeinem Arzt überhaupt, außer beim Zahnarzt für die Prophylaxe, das ist wichtig, empfehle ich auch allen.
Geht alle hin, zweimal im Jahr.
Genau, mindestens, genau. habe dann einfach gemerkt, meine Selbstheilungskraft ist extrem stark, wenn ich diese anderen Faktoren und Stressoren eliminiere.
Jetzt geht es ja bei Fair Family um das Thema gesunde Unternehmenskultur. Und wenn wir uns jetzt mal das Wörtchen Unternehmenskultur angucken oder beziehungsweise mal schauen, wie viel Aufmerksamkeit das momentan bekommt, dann könnte man ja fast meinen, dass alle anderen betriebswirtschaftlichen Themen nach hinten angestellt sind und viele Unternehmen oder ja, so der Klang so ein bisschen ist, Scheiß aufs Geld und Hauptsache die Kultur ist richtig oder sowas und dann werdet ihr schon erfolgreich sein. Also warum denkst du, rückt dieses Thema immer mehr in den Fokus momentan, was ja per se erstmal gar nicht schlecht ist, zu sagen, okay, wir schließen jetzt vielleicht mal so ein bisschen mit diesen kapitalistischen Ansätzen ab und konzentrieren uns jetzt mehr auf ja, die humane Arbeit oder setzen da so ein bisschen den Fokus drauf.
Also ich glaube, dass jeder, der Unternehmer ist oder ein Unternehmen aufgebaut hat oder führt, glaube ich, hat immer noch einen kapitalistischen Ansatz, weil ein Unternehmen ist dafür gebaut worden, um Dienstleistungen zu erbringen, Produkte zu bauen, die wiederum Bedürfnisse befriedigen der Menschen. Aber es geht letztendlich auch wieder nur um, gar nicht schlecht gemeint, das ist einfach ganz neutral. Es geht darum, wirtschaftlich zu sein, es geht darum, Profite zu maximieren. Und um das bestmöglich zu tun, brauche ich Menschen, die die Produkte verkaufen, am Telefon, in der Produktion, brauche diese Menschen. Und diese Menschen müssen gut behandelt werden. Denn letztens gerade mit einem Handwerker, den wir wieder mit an Bord genommen haben, wenn bei dem Mitarbeiter ein Tag ausfällt, kostet das mindestens gleich 500 Euro. Plus die Kosten, die dementsprechend einfach entstehen, dass die Arbeit nicht erfüllt werden kann. Plus, wenn er vielleicht da ist, das nennt sich ja
Präsentismus?
Ja, genau.
Ja, also,
wollte ich gerade sagen. Genau,
also wenn man quasi krank zur Arbeit kommt, dann kostet das meistens sogar mehr Geld, als wenn jemand einfach zu Hause bleibt.
Ja, es ist super, super, super teuer, dass dann jemand hinschleppt und die Produktivität letztendlich darunter leidet. Und es sind alles Kosten, die hatte vielleicht keiner im Blick gehabt so richtig, aber jetzt haben wir gerade so eine Pandemie durch oder sind immer noch mittendrin, man weiß nie ganz genau. Dann wird natürlich schon mal der Fokus darauf gelegt, was passiert denn da eigentlich. Und ich stelle mir immer vor, und so sind wir auch gestrickt, Felix und ich als Unternehmer, wir wollen eine schlagfertige Truppe haben, die hinter uns steht, in den Produkten, die da ist, weil wir wissen es einfach, was bedeutet es, wenn jemand krank ist, ausfällt, die Arbeit übernommen werden muss, es Unruhe vielleicht bei den Kunden gibt, weil derjenige nicht mehr erreichbar ist. Und dort hinein zu investieren, hat wahrscheinlich den höchsten Return on Invest, den man sich so vorstellen kann.
Auf jeden Fall. Und gerade wo du es ansprichst, es geht ja auch oftmals um diese nicht messbaren Kosten. Also klar kannst du natürlich sagen, einfach gesagt, wenn ich jetzt eine Produktion habe und ein Mitarbeiter fällt aus, der schafft so und so viele Schrauben am Tag zusammenzukleben und so viele Schrauben kann er dann eben nicht kleben, wenn er zu Hause ist, und diesen Gewinnausfall habe ich dann. Aber es geht ja auch darum, um die ganze Teamdynamik. Was ist, wenn eine Vertretung reinkommt, die vielleicht nicht den gleichen Wissenssatz hat, dann plötzlich wird die vielleicht gar nicht so gemocht oder das ganze Team verändert sich, und wie du gerade sagst, dann sind vielleicht die Kunden unzufrieden, weil sie immer mit Herrn Meier reden und Herr Meier ist jetzt aber irgendwie 6 Wochen krank und der Kunde möchte nicht mit jemand anderem reden oder sagt irgendwie, ja, aber Herr Schmidt, den finde ich doof, irgendwie, der soll mich nicht wieder anrufen. Also da sind so, spielt so ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle, die man sich gar nicht ausmalen kann, was es eigentlich bedeutet, wenn ein Mitarbeitender ausfällt. Und wir sprechen ja jetzt nicht hier nur vom Schnupfen oder so, sondern es gibt ja auch ganz, ganz viele Krankheiten, wo wirklich Leute dann über Monate nicht im Betrieb sind und die Kosten natürlich weiterlaufen.
Ja, exakt. Und das auch, was die Leute in sich tragen, so wie du es gerade gesagt hast, der Präventismus.
Absentismus ist, wenn sie brav zu Hause bleiben. Genau. Präsentismus, wenn sie krank kommen, was sie nicht sollen. Gleich während Corona.
Genau, abgesehen davon, was das kostet, ich kann mich ja auch zurückerinnern, als junge Führungskraft war ich krank und habe mich dann zur Arbeit geschleppt, aber so richtig produktiv. Nee, ich war mit ganz anderen Themen beschäftigt. Und das findet ja auch immer auf 2 Ebenen statt. Einmal auf der körperlichen Ebene, aber einmal auch auf der geistigen Ebene. Was ist, wenn ich Probleme in meiner Ehe habe zu Hause? Was, wenn es mit meinem Kind nicht gut geht? Was ist, wenn mit meinen Eltern das nicht in Ordnung ist und ich da irgendwie Stress habe? Das sind also viele Dinge, die da gleichzeitig mit hineinragen.
Denkst du denn, dass dieses Thema in vielen Unternehmen oftmals noch so oder noch zu stiefmütterlich behandelt wird? Also genau das, was ich gerade gesagt habe, dass eben diese ganzen Faktoren einfach nicht beachtet werden, sich nicht drum gekümmert wird und die Leute zwar ihren Job machen irgendwie, aber dann auch vielleicht ganz froh sind, wenn sie Feierabend haben oder vielleicht auch mal einen Krankheitstag mehr einschieben, weil kriegt ja eh keiner mit und so toll ist das Unternehmen jetzt auch nicht, wo ich arbeite, also bleibe ich vielleicht lieber mal zu Hause. Also ich habe ja auf eurer Webseite gesehen, beziehungsweise ist es ja auch bekannt, es gibt ja auch tatsächlich Förderungen dafür. Also es ist ja auch so, dass das teilweise auch monetär unterstützt wird, und ich glaube, das ist ein Aspekt, können wir gleich nochmal drauf eingehen, den viele Unternehmen nicht wissen. Aber woran liegt es denn, dass gerade auch, glaube ich, im kleinen mittelständischen Bereich eben einfach so abgearbeitet wird nach dem Motto, das haben wir immer schon so gemacht und darum müssen wir uns jetzt nicht auch noch kümmern. Dazu haben wir auch sowieso keine Zeit und kein Geld und auch niemanden, der irgendwie da die Verantwortung übernimmt.
Also ich glaube oder wir glauben auch, dass über diese Themen ganz aktiv auch ein Deckel drüber gemacht wird, weil die meisten keine Lösung einfach dafür haben. Ja? Der Unternehmer oben, wenn er, solange er das gründet und sein Team noch klein genug ist und diese Energie da drin steckt, zu sagen, wir ziehen hier in einem Strang, das geht nach vorne, wenn das nicht passt, raus und so. Das Unternehmen, wenn es wächst, führt eine weitere Führungsriege ein. Und wenn diese Führungsriege nicht von Tag 0 an diesen Unternehmergeist genauso mitbekommen hat oder das nicht so da drin steckt, dann kann das sein, dass die Riege, die da drunter dann ist, also wir sprechen ja immer von Unternehmer, Manager, Fachkräfte, dass die gar nicht mehr so angepackt wird, weil das ist ja auch ein Filter ein Stück weit. So, Und wir haben gerade letztes Beispiel gehabt. Der Unternehmer sagte, ja, ich will das unbedingt verändern. Er hat also 50 Mitarbeiter unter sich, will das Ganze anpacken, hat eine Führungsriege dazwischen. Und dann hat er gesagt, ja, wir machen das. Und dann hat er von allen Seiten intern Feuer bekommen, dass er so ein Konzept nicht einführen soll. Weil da gehen ganz viele Alarmlampen, Leuchten auf, dass die Führungskraft vielleicht selbst nicht so ganz den gesunden Lebensstil hat und dahinter steht. Und denen dann wiederum auch wieder die Hände gegenüber dem Mitarbeiter gebunden sind. Dass sie vielleicht Angst haben, in Konflikte mit denen zu kommen. Angst haben, Mitarbeiter zu verlieren. Und all das hat... all das führt letztendlich dazu, dass Leute auch oftmals lieber einen Deckel drauf machen, bevor sie sich diesen Stress antun, was aber auch extrem viel kostet einfach.
Ja, was du gerade erzählst, gerade dieses, ob jetzt bei der Unternehmensgründung oder währenddessen, also es ist halt einfach Fakt, Kultur entsteht so oder so, Unternehmenskultur. Also egal, ob ich irgendwie aktiv versuche, da was Gutes draus zu machen oder nicht, die Kultur ist eh da und in den meisten Fällen ist sie dann halt eben schlecht, wenn sich nicht drum gekümmert wird und wie du gerade sagst, es wird dann halt von oben nach unten weitergegeben und gerade dieses Fass, was nicht aufgemacht werden möchte, ich glaube auch gerade, wenn es zum Beispiel um psychische Erkrankungen geht oder um Unzufriedenheit der Mitarbeitenden, dass auch einfach mal ganz klar gesagt wird, irgendwie so, hier gibt es einfach Unzufriedenheiten im Unternehmen und die Mitarbeitenden sind nicht zufrieden und die finden einfach ihre Führungskräfte doof oder fühlen sich unter- oder überfordert und da gibt es jetzt einfach Probleme, die wir anpacken müssen und ich glaube, ja, es ist vielleicht ja auch so was Menschliches, dass man das versucht so ein bisschen zu verdrängen und sagt, naja, solange alles irgendwie läuft und wir irgendwie Umsatz machen, dann wollen wir das mal lieber nicht anfassen, weil es könnte ja dabei rauskommen, dass wir doch gar nicht so geil sind, wie wir immer tun oder so erfolgreich. Da kommen wir später noch ein bisschen zu der Rolle der Führungskräfte, aber es ist natürlich auch oft so, dass die Führungskräfte in Personalverantwortung gar nicht so ausgebildet sind, wie sie es eigentlich sollten. Und das ist natürlich klar, dass dann in dem Fall Kultur natürlich auch falsch vermittelt wird oder gar nicht behandelt wird. Also insofern, es ist natürlich schon einerseits nachvollziehbar, aber andererseits auch ein bisschen dumm. ich habe kein schöneres Wort gefunden, kein schlaueres, weil wenn man einfach mal anfängt, seine Mitarbeitenden zu fragen und auch mal reinzuhören und mal zu kommunizieren und einfach mal deren Potenziale freizusetzen, dann merkt man, wie viel Wissen eigentlich schon im Unternehmen steckt und wie viele Anregungen die Mitarbeitenden auch haben und wie viel Lust sie auch haben, mitzuarbeiten und aktiv mitzuwirken, irgendwas besser zu machen. Und das fängt beim kleinsten Prozess an und hört halt bei irgendwie dem Zusammenhalt oder der Unternehmenskultur auf. Insofern finde ich schade, dass diese Lager immer so getrennt werden irgendwie. Also so nach dem Motto, ja, die Führungskräfte, die müssen jetzt bestimmen, was gut für die Mitarbeitenden ist und die Mitarbeitenden müssen es akzeptieren. Also da ist irgendwie so ein Zwiespalt oder so eine Brücke, die noch geschlagen werden muss.
Ich habe auch bei vielen Führungskräften erlebt, dass sie gar nicht richtig führen können. Bei mir beim Militär war das zum Beispiel ganz natürlich. Also weil es dieses System auch schon tausende von Jahren gibt. Das heißt, ich komme rein, ich bin untergeordnet, das sieht man ganz klar in meinem Rang. Jemand sagt mir was, ich mache das und es gibt ein System für alles. So ganz, ganz, ganz klar. Aber nicht jedes Unternehmen ist ja über tausende Jahre so geschliffen worden wie das Militär. Das heißt, viele Dinge sind nicht so ganz klar. Viele junge Führungskräfte trauen sich nicht richtig, wollen nicht in Konflikte, haben auch Angst, abgelehnt zu werden vielleicht und sagen deshalb nicht. Also wissen auch gar nicht, wie sie das Ganze anpacken sollen, richtig. Und das ist einfach ein Riesenproblem. Ne? Für mich war Führung, ich bin da ganz natürlich reingewachsen, weil ich das erlebt habe. Aber das ist nicht selbstverständlich in jedem Unternehmen, dass das genau so passiert oder man das genau erlebt oder genau als Vorbild auch rangezüchtet wird, sage ich mal. Beim Militär war das klar, dass der Vorgesetzte zum Beispiel ein Vorbild sein soll, sportlicher sein sollte als die meisten seiner Mitarbeiter, die Schuhe besser geputzt sein sollten und dementsprechend auch höheres Selbstvertrauen haben sollte, weil er macht ja immerhin die Ansagen und er musste durch diesen Engpass der Dinge durchgehen und dieses vorbildliche Dasein auch leben. Und das sehe ich halt oftmals nicht. Und dann kann es halt ein bisschen schwierig werden, auch was die Kulturentwicklung angeht.
Ja, aber meinst du, es ist damit getan? Also gerade wenn wir jetzt mal das Militär als Beispiel nehmen, dass ich als Führungskraft einfach nur sage, du jetzt machen das, sonst du Strafe oder wenn du machen gut, Lob. Also das ist ja klar, es ist natürlich wichtig, eine gewisse Autorität auszustrahlen, ja, und auch irgendwie seinen Platz als Führungskraft zu claimen und irgendwie abzustecken und zu sagen irgendwie, okay, es hat schon einen Grund, warum ich Führungskraft bin und ich bin jetzt hier der Weisungsgebende in gewissen Fällen und weiß es nicht besser als du, aber entscheide das dann letztendlich. Aber ich glaube, zum Thema Führung gehört halt einfach noch viel, viel mehr als nur Anweisungen zu geben.
Absolut. Also wir sprechen von und bei uns ja immer über Systemgesetze, also Gesetzmäßigkeiten, die in jedem System benötigt werden, damit es funktioniert. Die gibt es schon immer. Zum Beispiel braucht jeder Zugehörigkeit, Anerkennung, Wertschätzung, Respekt, das Gleichgewicht von Geben und Nehmen. Und da gibt es einfach noch ein paar andere. Und viele Unternehmen sagen ja zum Beispiel, unsere Hierarchien sind immer sehr flach oder wir sind alle in einer Du-Kultur und das ist auch alles voll in Ordnung, sind wir ja auch hier, das ist jetzt nicht das Thema. Aber es gibt immer eine natürliche Hierarchie, die sich trotzdem herausbildet, ob man das will oder nicht. Der Vorgesetzte muss ja die Energie der Mitarbeitenden lenken, damit es in eine sinnvolle Form gebracht wird. Und wenn wir davon reden, wenn wir von Hierarchie reden, reden wir auch davon, dass das zum Beispiel anerkannt werden muss. Und zum Beispiel jemand ist mein Chef, das muss er einfach anerkennen, das ist sehr einfach. Aber was eine Führungskraft sich immer erarbeiten muss, ist Respekt. Das ist ein höheres Level von Anerkennung. Und diesen Respekt erarbeitet sich eine Führungskraft normalerweise nur, wenn sie als Vorbild dient, vorangeht, die Arbeiten genauso wie die Mitarbeitenden auch anpacken kann. Und dann ist es normalerweise auch so, dass die Mitarbeiter sich auch gerne etwas sagen lassen, weil die Energie muss ja in irgendeine Richtung gelenkt werden. Und dass auch Konsequenzen aufgezeigt werden können im Zweifel. Was auch wichtig ist als Führungskraft, das zu tun. Wenn ich das nicht mache, sorge ich einfach dafür, dass andere das beobachten in meiner Kultur und sehen, na gut, jeder kann irgendwie anscheinend vielleicht alles machen oder ja, hier Maria kommt jetzt immer zu spät und das ist anscheinend in Ordnung. Ist ja irgendwie ein bisschen doof. Fühlt es jetzt nicht so gut an, dass Chef jetzt hier keine Konsequenzen oder so ausspricht. Also das braucht schon. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass dieser Respekt sich eindeutig verdient werden muss und das geht nur durch Vorbild sein.
Vor allen Dingen auch das Vertrauen. Also das Vertrauen, das ich in die Führungskraft habe, dass er auch seinem oder er oder sie natürlich seinem oder ihrem Job gerecht wird. Und wenn ich natürlich als Mitarbeitender denke, naja, das könnte ich besser, dann ist es natürlich schwierig, auch Weisungen zu folgen. Insofern, wie du schon sagst, Respekt muss hier erarbeitet werden, aber natürlich auch das Vertrauen irgendwie zu sagen, okay, dieser Mensch ist jetzt in der richtigen Position. Und wenn es nicht so ist, dass auch die Führungskraft zeigt, ich bin auch bereit, dazu zu lernen und ich möchte auch von euch lernen, weil es ist ja nicht nur andersrum. Absolut. Also es ist ja nicht nur, dass die Führungskraft den Mitarbeitern irgendwas beibringt, sondern auch andersrum, weil oftmals ist es ja so, jeder ist auf seinem Fachgebiet der Experte und warum sollte die die Führungskraft nicht auch davon profitieren? Insofern ist das ja keine Einbahnstraße.
Muss sie auch, also definitiv muss sie das auch. Ich sag mal das Beispiel, eins unserer Systemgesetze heißt zum Beispiel früher vor später. Und das bedeutet, wenn ich in ein bestehendes System hineinkomme, nehmen wir an, ich bin jetzt neue Führungskraft in einem Unternehmen, habe ich eine Aufgabe, ich führe aus der letzten Reihe so ungefähr erstmal mindestens 100 Tage. Das bedeutet, ich erfrage die Kultur, was ist den Leuten wichtig, was machen sie genau, finde heraus, was für Kompetenzen sie haben, bevor ich überhaupt mal richtig Anweisungen da reingebe, was geschehen soll. Und das wahrt dieses früher vor später. Das ist wie, wenn ich mich beim Bäcker an der Schlange anstelle, das mache ich auch automatisch hin, weil ich das akzeptiere und respektiere, was da vorher ist. Und wenn ich das tue, dann fangen normalerweise die früher im System gewesen sind, auch an mir Anerkennung zu geben. Ne? Also als Führungskraft, als Chef zum Beispiel. Und dann habe ich immer noch das Ding, dass ein Systemgesetz laut zum Beispiel auch mehr Kompetenz hat Vorrang. Das bedeutet, wenn man jetzt auf das Überleben von einem System schaut, brauche ich ja die Kompetenz eines jeden Einzelnen und muss die anerkennen, um letztendlich das System weiter zum Überleben zu bringen, zum Wachstum zu bringen. Wenn ich das nicht mache, wäre es auch sehr töricht. Und trotzdem muss eine Führungskraft vielleicht eine Entscheidung auch gegen eine Kompetenz treffen, was dann aber normalerweise jeder anerkennen kann, wenn da überall gegenseitig Anerkennung ist, ne?
Ja, na klar. Ich habe auch gerade einen interessanten Artikel gelesen. Mhm. Da stand drin, dass die ersten 100 Tage, das ist ja ähnlich wie bei Präsidenten von Amerika oder bei, ich glaube, da ist es ja immer, ziehen die auch immer so ein Fazit nach 100 Tagen, dass die eigentlich am entscheidendsten sind, weil da manifestiert sich eigentlich die Meinung der Mitarbeitenden über die Führungskraft. Und wenn der halt, oder die in dem Fall, in den ersten 100 Tagen halt nicht, ich will sagen, nicht performt, aber eben diese ganzen Aspekte nicht berücksichtigt und sich nicht in diesen ersten 100 Tagen den Respekt verdient, dann wird es schwierig im Nachhinein. Also dann wird es langfristig schwierig, dieses Image wieder zurückzuholen.
Also da passieren auch unglaublich viele Konflikte, die wir schon aufgelöst haben. Ob das jetzt die neue Führungskraft ist, ob das in der Unternehmensnachfolge ist, ne? Der Nachfolger, die Nachfolgerin kommen jetzt mit rein, meist auch ein bisschen weiter oben aufgegangen. Mhm. Da passieren unglaublich viele Konflikte, weil die Leute oftmals diesen Prozess nicht zu managen wissen. Weil selbst wenn ich jetzt eine neue Führungskraft einnehme, also da muss der Chef, die Person darüber, diesen Einführungsprozess normalerweise auf eine stimmige Art und Weise machen. Sonst kann das sein, dass die neue Führungskraft schon von Tag 1 an verloren hat. Das fängt alleine schon an, wen stellen wir da ein? Und da wurde der Älteste vielleicht nicht mit ins Boot geholt. Der hätte sich vielleicht irgendwie unbewusst gewünscht, diese Position einzunehmen, hat aber nicht die Kompetenzen dafür, wurde aber nicht gefragt. Jetzt entscheidet man sich direkt für einen Neuen, der von außen eingestellt wird, der wird eingesetzt. Und schon findet der Betriebsälteste das irgendwie ein bisschen doof, fangen die Konflikte da schon sofort an. Also es liegt nicht immer nur so an der Führungskraft an sich selbst, sondern auch die Menschen, die diesen Rahmen gestalten. Ja, und das muss einfach gekonnt sein, auf so eine Art und Weise, wie wir das auch unseren Unternehmen mitgeben, wie sie schulen. Denn Gesundheit ist nicht nur das Körperliche, sondern auch das Geistige. Auch eine geistige Gesundheit gehört dazu, eine geistige Einstellung, ein Mindset, das Wissen um Prinzipien, wie Konflikte verhindert werden. Denn ansonsten wird es teuer für alle. Und hässlich auch manchmal.
Ich habe gerade eine spannende Folge mit einer ganz tollen Kollegin aufgenommen und da ging es auch um Unternehmenskultur teilweise. Mhm. Und ich finde, sie hat eine gewagte, aber ich finde auch ganz interessante These aufgestellt. Und zwar hat sie gesagt, dass die Führungskräfte sehr, sehr prägend für die Unternehmenskultur sind, im Arbeitsalltag von der Kultur aber gar nicht so viel mitbekommen. Das heißt, also die quasi in die aktive Unternehmenskultur gar nicht so involviert sind. Also was würdest du dazu sagen?
Ich würde dem ehrlich gesagt nicht zustimmen, weil dann läuft, glaube ich, etwas schief, wenn das so ist. Ich stelle mir immer so ich hatte mal eine Unternehmerin, die hat ein Riesenunternehmen mit Kerzen und sie erzählte mir immer von den Anfangstagen von ihrem Großvater, der ging halt in die Produktion rein, bekannte jemanden, begrüßte die Leute mit Handschlag und so weiter. Das ist ja etwas, was eine Führungskraft auch machen muss für ihren Bereich halt, ne? Und damit bekommt sie mit, wie die Kultur ist. Ich selbst sitze in meinem eigenen Unternehmen in der Woche an 3 verschiedenen Positionen. Ich sitze im Marketing eine Zeit lang, ich sitze bei der Buchhaltung, ich sitze im Vertrieb, um mitzubekommen, was läuft da eigentlich. Und das muss ich für meinen Bereich einfach tun, damit ich ein Teil, weil ich bin ja ein Teil des Systems, ich kann mich ja nicht ausschließen, dann schließe ich mich aus. Also wenn ich mich ausschließe aus der Kultur, weil ich mich nicht da einbringen möchte, dann betreibe ich selbst Ausschluss. Und das ist ein K.O.-Kriterium für eine gesunde Unternehmenskultur, wenn ich mich ausschließe.
Ja klar,
meine Erfahrung.
Ja, sie sprach ja auch nicht von der gesunden Unternehmenskultur, also, ja. nur von Unternehmenskultur. Ja. Nee, aber es ist natürlich schon so als Führungskraft, dass du teilweise, wenn du eben keine gesunde Unternehmenskultur hast und dich eben nicht ja, mit den einzelnen Abteilungen befasst und was da vielleicht gerade für Konflikte stattfinden oder wie da das Arbeitsklima ist, dass du natürlich Gefahr läufst, Informationen einfach nur gefiltert zu bekommen und in deinem kleinen Büröchen zu sitzen und die Tür zuzumachen und halt vom Rest nichts mitzubekommen. Und so soll es ja eben nicht sein. Also
Eines der präsentesten Beispiele dazu ist, dass Menschen in Unternehmen über andere Leute reden. Ob das über die Kollegen, ob das über den Chef oder ob das die Schwangere oder der gerade 3 Wochen krank ist. Alleine diese Sache, dass übereinander gesprochen wird, sorgt für so viele Konflikte. Und die meisten Führungskräfte machen auch die Augen dafür zu, machen sogar vielleicht mit, reden sogar vielleicht mit über den Chef oder was auch immer in diesen Bereichen. Und das sorgt für ganz, ganz viel Unruhe, dieses Übereinanderreden.
Ja, aber ist das nicht auch was Menschliches, dass man über die Leute redet untereinander? Schmeißt das nicht auch in gewisser Weise zusammen? Also ich meine jetzt natürlich nicht Mobbing in irgendeiner Form, aber dass man irgendwie sagt so, oh, hast du schon gehört, Frau Schmidt ist schwanger oder sowas. Oder? Also ja. Ist das nicht was ganz Natürliches? Kann man das überhaupt unterbinden oder in irgendwie Bahnen lenken?
Ja. Also sollte man sogar ganz aktiv tun, weil ja, es ist etwas Natürliches und ja, es sorgt genau überall für Konflikte bei all denjenigen, die das machen, weil da bilden sich Gruppierungen, das sorgt wieder für Ausschluss, das schafft Brillen. Das heißt, wenn ich Frau Schmidt gar nicht kenne und ich höre über Frau Schmidt, ja, die ist so und so, dann habe ich gleich so eine gefärbte Brille auf. Wenn ich Frau Schmidt dann wieder sehe, dann laufen gleich diese Geschichten ab. Frau Schmidt weiß aber gar nicht, dass ich das eigentlich weiß. Ich fühle mich vielleicht ein bisschen beschämt, mit Frau Schmidt zu reden oder denke gleich, die ist so eine und so eine. Es macht nur Konflikte von vorne bis hinten. Und es hat keinen einzigen Vorteil, außer dass Leute sich zusammenfärchen und irgend so eine gefälschte Heuchelei, irgend sowas in die Richtung machen. Das macht gar keinen Sinn. Und ein ganz aktiver Part ist eher, wenn ich jetzt sage, ich habe zum Beispiel ein Problem mit jemandem. Nehmen wir, ich habe mit Frau Schmidt ein Problem. Dass man die gleich zu sich holt und das gleich klärt. Das heißt, wenn ich Führungskraft bin, aber auch gerade letztens wieder im Call gehabt, der muss sich dann immer die Geschichte von der Buchhaltung anhören, die im Konflikt hier mit Abteilungsleiter XY hat. Und da hat er keinen Bock mehr drauf. Und da habe ich gesagt, ja, das hörst du dir ab heute nicht mehr an, sondern sagst, halt, stopp, hol bitte Abteilungsleiter XY gleich hier rüber, das klären wir gleich zusammen. Und dann werden die Themen gleich auf den Tisch gepackt, dann werden sie gleich geklärt, dann wird es gleich untereinander geklärt und dann wird einfach so nicht mehr miteinander geredet.
Ja, das ist natürlich auch Teil dann der gelebten Kultur eben. Also ich bin ja immer großer Fan von so Leitlinien, also wie geht man miteinander um und dass man die auch möglichst frühzeitig aufsetzt und irgendwie sagt, okay, wie wollen wir miteinander kommunizieren? Wie wollen wir uns verhalten, wenn Konflikte auftreten? Wie, was für Menschen wollen wir sein oder im Arbeitsumfeld und wie wollen wir unsere Rollen leben? Also ich vergleiche das immer, man kennt es ja manchmal aus der Grundschule oder aus dem Kindergarten, da gab es auch immer so ein schönes Plakat und da stand drauf, wir benutzen keine Schimpfwörter, irgendwie wir sind nett zur Erzieherin, wir sind pünktlich, wir sind leise, wenn der Schweigefuchs kommt, irgendwie sowas alles. Und ich finde, das kann man auch ganz gut auf die Unternehmenswelt übertragen und sowas kann man auch optimal eben mit den Mitarbeitenden erarbeiten. Und das ist, finde ich, so ein Anfang vielleicht, wo man auch erstmal so ein Stimmungsbild bekommt, okay, was ist denn überhaupt auch den Mitarbeitenden und den Führungskräften wichtig für Leitlinien oder für Werte und was für Werte bringen denn die Mitarbeitenden mit oder wollen sie mit einbringen und sowas. Also das finde ich eine ganz schöne Methode, um erstmal so reinzukommen. Kostet nicht viel, kann man gut umsetzen irgendwie und gibt schon mal so ein Grundverständnis irgendwie, wie überhaupt die Kultur von jedem Einzelnen wahrgenommen wird auch.
Genau, und es ist einfach so, dass ich persönlich glaube, dass man einfach ein bereits etabliertes System integrieren sollte. Man kann ganz viele Dinge auch in diesen Bereichen erarbeiten, aber so wie du und wir auch Systeme haben, kann man Systeme einfach nehmen und sie etablieren in die gelebte Kultur. Ich habe auch vorhin gesprochen von sogenannten Systemgesetzen. Diese Gesetzmäßigkeiten sind bekannt. Sie können nochmal aufgedeckt werden mit viel Mühe und Zeit und Forschung, aber sie sind bereits bekannt. Genauso wie eine Schwerkraft. Ich muss nicht nochmal erarbeiten, wie genau Schwerkraft jetzt funktioniert. Das ist einfach so ready und du kannst es, kannst jemanden wie uns oder dich oder uns oder ins Haus holen, eine Systematik etablieren und auf diese Systematik aufbauen. Ich würde ja auch nicht nochmal neu ein MacBook bauen wollen.
Nur weil du es benutzen möchtest.
Nur weil ich es benutzen möchte. Nein, ich gehe in den Laden, kaufe mir ein MacBook und die Sache ist ready, weil die Systematiken und die Programme sind erforscht und man weiß einfach, wie das funktioniert. Und dann integriert man das und dann entwickelt man darauf weiter, aber auf den Grundprinzipien, den Baustein dessen, die es schon gibt.
Was würdest du denn sagen, welche Bereiche definieren denn gesunde Kultur? Also gerade wenn wir jetzt von Methoden oder Systemen reden oder sowas. Also was gehört denn alles dazu? Gerade vielleicht jetzt für Unternehmen, die sich da unter diesem Begriff einfach noch nicht so viel vorstellen können oder für die das vielleicht nicht so greifbar ist, dieses Wort Unternehmenskultur, und die irgendwie denken, ja, was ist das denn jetzt überhaupt? Das ist nichts, was ich verkaufen kann, das kann ich nicht anfassen irgendwie. Also was gehört alles dazu?
Ja, eigentlich erstmal, um das Bild komplett zu machen, ist die Kultur nur eine Ecke der von drei Säulen, die gebraucht werden, und zwar der Struktur und der Vision. Also alles drei, Vision, Struktur, Kultur, ragen ineinander. Warum ist das so? Erstmal brauche ich die Vision, dass wir überhaupt gesund sein wollen. Das ist ein Bild, was eindeutig dazugehören muss, und diese Energie muss da reingepackt werden. Sonst geht es nicht. Wenn das nicht da ist, dieses Bild, wo wollen wir hinstreben? Natürlich, Vision gibt es auch für unsere Kunden, aber auch für uns selbst. Dann ist schon mal schwierig. Dann muss ich die Struktur bauen auch dafür. Das heißt, was für Strukturen muss ich intern bauen, damit das Ganze auch so gelebt werden kann? Und dann entwickelt man natürlich die Kultur auch direkt da rein. Nehmen wir nur mal ein Beispiel. Alle sitzen zusammengepfercht zu sechs in einem Büro wie jetzt unserem hier. Das ist ausgelegt vielleicht für 2 bis 3 Leute. Dann wäre es schon mal ein bisschen schlecht. So, und jetzt entwickelt man aber die Kultur da rein. Und die Kultur, um das einfach zu fassen, ist einfach, wie gehen wir miteinander um und was für Werte gibt es da drin. Einfaches Beispiel, wovon wir vorhin gesprochen haben. Ist es nicht normal, dass man übereinander redet und schweißt es nicht irgendwie zusammen? Das könnte ein Kulturbild von so einer Unternehmenskultur sein. Wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir mit solchen Fällen um? Und da muss ich mich einfach ganz ehrlich hinterfragen, als Unternehmer, als Führungskräfte. Ist das okay, so wie es ist? Mag ich das so? Und so kann man dann sagen, so, mag das vielleicht nicht so und trotzdem geschieht es die ganze Zeit. Jetzt hole ich mir Unterstützung mit ins Haus. Wie können wir diese Kultur in die richtige Richtung bringen? Aber wie gesagt, die Kultur wird getragen oder muss auch ergänzt werden um die Struktur und um die Vision. Weil es bringt nichts, jetzt zu sagen, visionärer Ansatz, hey, wir werden jetzt eine gesunde Unternehmenskultur, ich schaffe aber nicht die Strukturen in Form von Consulting, ja, zum Beispiel für meine Führungskräfte. Oder ich schaffe nicht die Kultur in dem Sinne, dass ich mir aktiv Zeit dafür nehme, eingreife, Stoppschilder einbaue, wo ich sage, so geht es nicht weiter. Ne? Es muss schon alles drei sein.
Ja, vor allen Dingen, wenn ich die Prozesse im Hintergrund nicht aufsetze oder eben diese Struktur nicht habe, dann ist es dann irgendwann auch nur noch ein Label, was ich mir ransetze, und das führt natürlich dann auch zu Frust unter den Mitarbeitern, wenn irgendwie groß verkündet wird. Ich hatte jetzt letztens einen Job, da es war eine so schön neudeutsch, nicht mehr Arbeitsamt, sondern Agentur für Arbeit, und da wurde ein Leitbild verkündet. Was
super.
Nach der ganze 3 Jahre nach der Mitarbeiterumfrage dann ist das Leitbild entstanden, was sie verkündet haben. Naja, aber das Leitbild war eigentlich ganz gut. Nur das Problem ist, wenn halt das Leitbild mit einem großen Event, wo es dann endlich mal wieder Würstchen und Bier gibt, irgendwie verkündet wird, danach dann aber natürlich nichts passiert im Unternehmen, dann ist das auch nur ein Event, wo es vielleicht leckere Würstchen gab, aber der Rest dann wieder in Vergessenheit gerät. Und das ist natürlich schade, gerade wenn Mitarbeitende sich natürlich auch einbringen und gefragt werden und sagen, hey, wir haben doch da diesen Fragebogen ausgefüllt oder ihr habt doch Interviews mit uns gemacht, was ist denn da jetzt draus geworden? Da hat sich ja trotzdem nichts verändert. Und dann wird es natürlich ganz, ganz schwierig für so Leute wie uns nochmal hinzukommen und zu sagen, so, hey, wir wollen das jetzt nochmal anpacken, wenn die Mitarbeitenden sagen, ja, das haben wir vor 3 Jahren auch schon mal gemacht, aber hat sich nichts verändert. Und das ist natürlich verständlicherweise dann auch ein Punkt, wo man irgendwie sagen muss, ja, sorry, doof gelaufen, irgendwie wollen wir es nicht nochmal versuchen.
Klar, also letztendlich ist es ja nie zu spät. Ich finde, mein ganz tolles Beispiel ist ja das Unternehmen Upstalboom. Obstalbum mit Bodo Jansen als toller Vorreiter, der vor einigen Jahren auch dann ins Schweigekloster gegangen ist und dann alle zusammengerufen hat. Und es gibt ja einen tollen Film, auch Die Stille Revolution, empfehle ich auch jedem mal zu schauen, wo man dann sieht, dass die Mitarbeiter voller Angst und Schrecken am Anfang erfüllt waren und sich nicht getraut haben, die Führungskräfte da mal hinzugucken, was bei denen ist. Und die haben diesen Change hinbekommen, ne? Sind Vorreiter in ihrer Sparte der Hotellerie und auch zu einem Vorbild für viele andere Unternehmen geworden, dass man das verändern kann, wenn man das nur möchte.
Wenn wir jetzt, beziehungsweise wir haben ja jetzt viel über die Rolle der Führungskräfte gesprochen und die spielen natürlich einen ganz, ganz großen Teil in der Unternehmenskultur oder in dem Schaffen von gesunder Kultur, weil die natürlich, wie du vorhin auch schon gesagt hast, als Vorbild agieren und ja, natürlich die Mitarbeitenden sich auch von dem, was die Führungskräfte tun, leiten lassen und inspirieren lassen. Und irgendwie würde ich ja auch sagen, wenn das mein Chef nicht macht, warum soll ich das denn jetzt machen? Also das ist ja ganz klar, aber welche Rolle spielen denn auch die Mitarbeitenden? Weil die sind ja letztendlich auch die, quasi die Kultur in jede Ecke des Unternehmens bringen. Also sollten die Mitarbeitenden auch vielleicht ein bisschen mutiger werden und vielleicht auch gewisse Dinge einfach verlangen und sagen so, hey, wir wollen, dass wir ein Unternehmen sind, was sich irgendwie um Gesundheit kümmert oder wo Führungskräfte offen kommunizieren oder wo wir Weiterbildung bekommen oder sowas. Also es ist ja oft so, dass gesagt wird, ja, die wenn irgendwas im Unternehmen schiefläuft, liegt es meistens an den Führungskräften. Und das ist ja auch oft so. Aber ich finde, die Mitarbeitenden spielen halt auch eine tragende Rolle, indem sie halt auch einfach vielleicht jetzt gerade in Bezug auf die neue Arbeitswelt sich auch ein bisschen mehr trauen und vielleicht auch einfach mal sagen, muss ja nicht gleich ein Bahnstreik sein, aber vielleicht auch einfach mal sagen, irgendwie so, hey, wir wollen jetzt auch mal Veränderung, wir wollen eine gute Kultur haben, können wir das nicht zusammen schaffen?
Absolut. Also man muss ja einfach sehen, dass das eine Symbiose ist. Eine Symbiose aus einer nicht, ich will das gar nicht so werten, so, aber eine Führungskraft, die ihre Macken hat, mit einem Mitarbeiter, der das aber auch hat. Warum? Weil nehmen wir mal an, ich gehe jetzt in ein Unternehmen hinein und bin Mitarbeiter. So, und ich merke, da läuft jetzt was nicht. Dann würde ich doch auch zu meiner Führungskraft, wenn ich das Selbstvertrauen und den Mut und die Vision habe und mir auch, sag mal, eine gewisse Werte zuschreibe, eine gewisse Wichtigkeit, einen gewissen Selbstwert habe, dann gehe ich doch auch hin zu der Führungskraft und sage, so nicht oder das, so geht das nicht weiter oder wenn das so weitergeht, dann gucke ich mich lieber nach einem neuen Arbeitgeber um. Aber ich bin gerne hier, deshalb lass uns das machen. Ich schule unsere eigenen Mitarbeiter darauf, dass sie uns als Führungskräften ganz klare Konsequenzen auch aufzeigen, wenn wir Dinge nicht tun. Warum? Mhm. Weil ein Mensch das braucht. Weil nicht jeder immer auf Zack und auf Spur ist. Und genauso wie ein Mitarbeiter eine Konsequenz aufgezeigt bekommen haben muss, wenn er nicht das macht, wofür beauftragt ist oder was seine Aufgabe ist, so braucht eine Führungskraft genauso eine Konsequenz aufgezeigt. Oder das Unternehmen noch höher. Und das ist absolut wichtig. Deshalb, es ist eine Symbiose und solange die Mitarbeiter nichts tun, ändern sich vielleicht auch nicht die Führungskräfte. Und solange die Führungskräfte nicht tun, ändern sich auch nicht die Mitarbeiter. Und es passen genau die Führungskräfte zu den Mitarbeitern zusammen, die letztendlich jetzt gerade so zusammensticken. Ja?
Genau, haben sich gegenseitig verdient.
Genau, haben sich
gegenseitig. Er ist ja so ein bisschen so das Ei-Henne-Prinzip. Ne? Wo fängt es an, wo setzt man an irgendwie? Und das ist natürlich auch in jedem Unternehmen unterschiedlich. Aber es ist ja auch einfach oft so, dass man betriebsblind wird. Also dass man halt auch so die Sachen, die im Unternehmen stattfinden, gar nicht mehr wahrnimmt. Und da ist es natürlich sowohl als Führungskraft als auch als Mitarbeitender wichtig, einfach gegenseitig, wie du sagst, auch mal die Konsequenzen aufzuzeigen und zu sagen so, hey, nicht. Und wenn ich von dir als Führungskraft eben das Feedback, was ich eigentlich brauche, um meine Aufgabe zu beenden, irgendwie, wenn ich da ständig hinterherlaufen muss oder eine Woche drauf warten muss, dann ist das richtig ätzend für mich und das macht mir keinen Spaß und da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf und jetzt mache ich die Aufgabe einfach nicht mehr. Also, ja, genau. So darf man.
Kann ich die Aufgabe noch nicht mehr machen? Ne?
Genau.
Bleibt das halt liegen.
Ja, genau. Und das, finde ich, darf man dann auch einfach mal so offen kommunizieren und auch einfach mal sagen so, hey, finde ich total scheiße, dass du das so machst. Irgendwie.
Ja.
Also in netteren Worten.
Ja, genau. Oder einfach sagen, es macht bei mir ein ungutes Gefühl, dass man die natürliche Konsequenz ausspricht und auch die Konsequenz, die sich tatsächlich daraus ergibt. Wenn du mir nicht das bis dann und dann lieferst, hat das die Konsequenz. ich kann dafür die Verantwortung nicht übernehmen, weil ich warte auf deine Rückmeldung. Kannst du die Verantwortung dafür übernehmen und willst du sie auch dafür übernehmen? Weil du musst sie jetzt auch übernehmen. Wenn du mir das nicht lieferst, musst du die Verantwortung dafür übernehmen. Kannst du mir nicht zuschicken.
Ja.
So, und das braucht, oftmals läuft ja auch viel zu viel. Das heißt, man hat gar nicht, jeder priorisiert ja auch für sich.
Mhm.
So. Das bedeutet aber, wenn meine mitarbeitende Person hier mir nicht so ein Feedback gibt, dass es eine bestimmte Priorität hat, dann sehe ich vielleicht die Konsequenz auch gar nicht und werde es auf der Prio ein bisschen weiter nach hinten schieben. Deshalb brauche ich meine Mitarbeiter, die sagen, hör zu, du hast gesagt, kümmerst dich darum, hast es jetzt immer noch nicht gemacht, das bildet hier ein Problem ab.
Ja.
Ich brauche das sogar. Ich bitte meine Leute darum, dass sie proaktiv genau das machen sollen, damit ich auch auf Spur bin.
Ja, und das ist ja auch wiederum ein Faktor dann, der Unternehmenskultur bestimmt. Also einfach die Kommunikation und wenn man halt einfach sagt so, hey, wir wollen ein Unternehmen sein, was eben offen solche Sachen kommuniziert, was halt eben auch Konsequenzen kommuniziert und halt eben auch in den Gesprächen untereinander irgendwie eine gute Kommunikationskultur hat. Da könnte man jetzt noch eine eigene Folge zu machen, was das bedeutet irgendwie. Dann ist das natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Teil, der dazugehört. Ne? Also das sind ja alles so verschiedene Säulen innerhalb der Kultur, die einfach auch stimmen müssen. Also man kann halt auch nicht, und ich weiß ja, euer Ansatz ist ja auch sehr holistisch, man kann halt eben nicht das eine verändern, ohne das andere anzupacken. Also man kann nicht sagen, wir wollen jetzt irgendwie gut miteinander kommunizieren, aber gleichzeitig irgendwie die Führungskräfte nicht ausbilden. Also das geht auch nicht irgendwie. Insofern ist dieser holistische Ansatz ja schon sehr wichtig, oder?
Unbedingt. Es geht gar nicht anders. Wir tendieren ja auch dazu, Gesundheit auch eher wie die WHO zu betrachten, die sagt, Gesundheit ist eine Definition von einem vollständigen körperlichen und geistigen Zustand und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder körperlichen Gebrechen. Und wenn ich von körperlich und geistig rede, meine ich genau diese beiden Komponenten, auch ein geistiger Gesundheitszustand ist extrem wichtig, den ich nur darstellen kann, wenn jeder in seiner Rolle mit der perfekten Kompetenz oder mit der besten Kompetenz auch ausgestattet ist und diese Rollenbilder zum Beispiel auch klar definiert sind und die Führungskraft, auch die Kompetenz, auch die Mitarbeiter oder wer auch immer. Ich sage immer so, ich kann die besten Gesundheitsleistungen haben, wenn ich Konflikte im Unternehmen habe, bringt mir das auch nichts. Ich kann keine Konflikte in dem Sinne haben, bestmöglich kommunizieren, wenn ich nicht auf die Gesundheit meiner Mitarbeiter beachte, in Form von Leistung. Nehmen wir an, es gibt nur schlechtes Essen, ja, und es kann keine Konflikte geben und alle fühlen sich wohl damit, dann sorgt es auch für eine andere Art des Konfliktes.
Ja.
Es braucht beides, ne?
Eben.
Beides als Fundament.
Jetzt zum Abschluss nochmal eine Frage, die so ein bisschen in die Zukunft guckt. Also würdest du sagen, dass Unternehmen, die eben dieses Verständnis von gesunder Unternehmenskultur nicht verinnerlichen in den nächsten paar Jahren, einfach nicht mehr zukunftsfähig sind?
Absolut. Weil wir werden jetzt ja stückweise, und diese Evolution hat ja schon stattgefunden, Mitarbeiter fordern nach mehr Gesundheitsleistung, sowas wird im Recruiting-Prozess auch gerade, was wir machen, sehr gerne genutzt, um auf die Recruiting-Seite auch zu schreiben, was biete ich meinen Mitarbeitenden über eine 38,5 Stunden und 13. Gehalt noch eigentlich. Ne? Und wenn ich dann natürlich dort sehe, Gesundheitsleistung, Führungskräfteentwicklung, ich sorge dafür, Cashback-Systeme, alles Mögliche, was dafür sorgt, eine gesunde Unternehmenskultur halt zu haben, dann würden Mitarbeitende sich in diesem Unternehmen wohlfühlen. Und dort, wo sie sich wohlfühlen, da zieht es mich als erstmal hin. Also Unternehmen finden diese Leute auch, ziehen diese Leute auch an und werden diese Leute auch langfristig binden. Und wenn ich mich nicht darum kümmere, dann werde ich mich einfach als Unternehmen aus dem Ausschießen, weil ich dann nur noch die, nicht böse gemeint, so, aber die, ich habe es gerade gestern gehört, wir bekommen immer noch die Reste ab. Ja, weil wir nicht gut nach außen positioniert sind.
Weil ihr auch der Rest seid.
Ja, irgendwie so, weil ihr halt auch nicht das tut, was notwendig ist. Ja. Und dann werdet ihr einfach long-term verlieren in den Geldern, die ihr ausgeben müsst für die fehlende Produktivität. Ihr werdet Krankheitskosten haben, ihr werdet nicht die richtigen Mitarbeiter finden und wenn ihr sie findet, dann werdet ihr sie bald wieder verlieren. Und das ist einfach ein Unkostenbeitrag, den kann man sich eigentlich gar nicht leisten. Gut.
Das war ein gutes Abschlusswort, lieber Randolph. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich hoffe natürlich, dass ihr die gesunde Unternehmenskultur noch zu ganz vielen Firmen bringt und ja, viele Mitarbeitende, aber auch Führungskräfte glücklich machen werdet.
Wir geben unser Bestes. Danke, dass ich hier sein durfte.
Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht.